SWR 2 Zeitgenossen.
Hans von Storch, Sie gelten als einer der bedeutendsten Klimaforscher Deutschlands, waren tätig am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, später dann Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Kaum einer versteht die Ursachen und Folgen der globalen Erderwärmung, den vom Menschen gemachten Klimawandel, so gut wie Sie. Jetzt scheint es zum Job von Klimawissenschaftlern zu gehören, ein düsteres Bild der Zukunft zu zeichnen, ständig neue Hiobsbotschaften zu überbringen. Das Schlimmste steht uns noch bevor, heißt es im neuesten Bericht des Weltklimarats. Sie, Herr von Storch, sagen Sätze wie: Vor dem Klimawandel selbst fürchte ich mich nicht, oder wir werden das schon wuppen. Woher nehmen Sie Ihre Gelassenheit?
Also erstmal schönen Dank für die Blumen. Ob das nun so zutreffend ist, sei mal dahingestellt. Ich gehe davon aus, dass wir einen deutlichen Klimawandel bekommen werden. Ich gehe auch davon aus, dass wir das 2-Grad-Ziel nicht schaffen werden.
Das Pariser Klimaziel.
Ja, das 1,5-Grad-Ziel so und so, nicht? Und es geht im Wesentlichen natürlich nur um die Folgen des Klimawandels, nicht der Klimawandel selbst. Und da muss man sich überlegen, wie kann wir oder die Welt mit diesen Folgen umgehen. Und ich glaube, dass sofern wir den Klimawandel einschränken, also dass wir ihn begrenzen, nicht auf 5 Grad kommen oder irgendwie sowas, dass wir dann damit umgehen können, obwohl das natürlich eine Herausforderung an Ökosysteme und Gesellschaften sein wird.
Das heißt, wenn Greta Thunberg sagt, I want you to panic, dann sagen Sie, kein Grund zur Panik?
Ja, das ist erstmal eine dumme Aussage, nicht? Also Beschlüsse zu fassen unter Panik, das kann gar keinen Sinn machen. Und ansonsten muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass Frau Thunberg nun besonders qualifiziert wäre, hier was zu sagen. Ich meine, sie ist engagiert und sie ist wirklich betroffen. Insofern ist sie ein Zeuge des Zeitgeistes, aber dann auch nicht mehr.
Aber Herr von Storch, dennoch ist es ja so, wir erleben krasse Wetterereignisse. Allein im letzten Sommer in Kalifornien brennen die Wälder, weite Teile Sibiriens stehen wochenlang in Flammen. Bei der Flut im Ahrtal sind 134 Menschen gestorben. Wenn Sie diese Katastrophenbilder im Fernsehen sehen, besorgt Sie das nicht?
Doch, aber eben nicht, dass es eine monokausale Sache ist. Wenn wir uns die Sache im Ahrtal ansehen, dann haben die Menschen dort vergessen, dass es ähnliche Ereignisse in der Geschichte ab und an mal gab. Selten in der Tat, aber ich glaube, 1910 war eins der letzten Ereignisse. Das ist auch ganz gut dokumentiert. Das heißt, die Menschen müssten eigentlich im Grunde wissen, dass derartige Dinge möglich sind. Und man hätte sich darauf vorbereiten sollen, dass eben die Wassermassen ordentlich abfließen können und nicht Häuser dazwischen stehen und auch nicht, dass plötzlich irgendwelche Sachen in den Fluss gespült werden, die dann unter Brücken hängen bleiben und dann zu einem Staueffekt führen. Auch hätten die Menschen vorbereitet werden müssen, was da geschehen kann. Das heißt, dass aus dem starken Niederschlagsereignis, das in der Tat sehr stark war, eine Katastrophe geworden ist. Das hat was damit zu tun, wie die Menschen damit umgegangen sind oder dass sie sich nicht darauf vorbereitet haben. Natürlich ist es eine wunderbare Entschuldigung für die regionalen Verantwortlichen zu sagen, ich konnte ja nichts dafür. Das war ja der Klimawandel. Das ist also das alte Motiv aus Brechts Heiliger Johanna auf den Schlachthöfen, die ja auch sagte, das Unglück kommt wie der Regen, den niemand macht. Dem ist aber nicht so. Hier war eben ganz klar so, dass man sich auf mögliche, erwartbare Ereignisse nicht eingestellt hat. Wenn wir die anderen Fälle hernehmen, die Waldbrände, dann sind das wirklich ganz fürchterliche und starke Ereignisse. Andererseits muss man aber auch sehen, was wiederum am Boden passiert ist. Wie hat sich die Lage verändert, also das Waldmanagement, wie hat das ausgesehen? Wie hat die Nutzung der Landschaft, also die Bebauung der Landschaft und so weiter, sich verändert im Laufe der Zeit? Und dann stellt sich das Bild schon ganz anders dar. Der Klimawandel ist eben eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, das ist nicht meine Schuld, ich konnte nicht wissen, dass das passiert und insofern, das sind, also von deutscher Seite muss man dann meist sagen, es sind entweder die Chinesen inzwischen und die Amerikaner, die da vollkommen rücksichtslos mit unserer Welt umgehen. Wir aber haben uns an sich ganz gut benommen, aber wir müssen es in Zukunft besser machen. Also hier die Verkürzung in der Wirkung auf monokausale Ursachen, das ist tatsächlich ein gravierendes Problem. Und wenn wir an unsere Sturmflutdenken von Hamburg 1962, Helmut Schmidt. Wenn das heute passieren würde, würde man auch sagen, das liegt unmittelbar am Klimawandel. Das tat es aber seinerzeit nicht, sondern es war eben ein seltenes Ereignis, das eben ab und zu mal nötig ist. Und ich glaube auch Hamburg und die gesamte deutsche Nordseeküste hat ordentlich aus diesem Ereignis gelernt. Wir haben uns darauf besser eingestellt. Wir haben auch die Erinnerung an dieses Ereignis hochgehalten, während man an der Ahr dieses nicht getan hat.
Herr von Storch, Sie haben vor Jahren zusammen mit dem Ethnologen Werner Kraus ein Buch geschrieben und darin beschreiben Sie Ihre eigene wissenschaftliche Zunft als den Stamm der Klimaforscher. Wie würden Sie denn Ihre eigene Rolle, Ihre eigene Position beschreiben, die Sie in diesem Stamm haben?
Der alte Grummel-Daddy.
Warum werden Sie so wahrgenommen?
Weil ich dem geschmeidigen Narrativ, Klimanarrativ, so nicht folge. Das ist natürlich eine massive Verkürzung, die da stattfindet. Nämlich zu sagen, also CO2-Emissionen finden statt, daraufhin ändert sich das Klima, das führt zu Katastrophen, also müssen wir die Emissionen runterfahren, dass diese Katastrophen nicht mehr geschehen. Man könnte auf die Art und Weise auch die Katastrophen vermeiden. Das stimmt natürlich nicht. Die Extremereignisse werden wir weiterhin haben, vielleicht nicht ganz so extrem. Und das wäre natürlich auch schön, wenn dies gelänge. Aber wir werden weiterhin Extremereignisse haben. Das heißt, wir müssen unterscheiden schon zwischen dem Klimawandel und der Klimawirkung. Und wir müssen uns auch klar darüber sein, dass wenn es um die Maßnahmen geht im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dass da eben noch andere Fragen von Bedeutung sind, zum Beispiel die soziale Frage. Sie sehen es jetzt an den Energiepreisen. Und dass es noch andere Herausforderungen an die Gesellschaften gibt als den Klimawandel. Es wird jetzt immer so getan, als gäbe es nur den einen. Dem ist aber nicht so.
Die FAZ, die hat Sie mal als Klimarealisten bezeichnet. Was macht denn einen realistischen Umgang mit dem Klimawandel aus?
Ja, ich kann nichts dafür, wenn die FAZ mich so bezeichnet. Ich glaube auch nicht, dass es eine besonders hilfreiche Bezeichnung ist. Aber vielleicht ist es so, verweist dieser Begriff darauf, dass man eben nicht diesem geschmeidigen Narrativ unkritisch folgt, sondern dass man da durchaus Fragen stellt und feststellt, naja, es ist doch um einiges komplexer und es ist nicht so einfach so, dass wir haben ein großes Problem, das alle anderen überragt und alle anderen müssen dahinter zurückstehen. Nein, dem ist nicht so. Klimawandel ist ein ernsthaftes Thema, stellt eine Herausforderung dar, mit der wir uns befassen müssen. Wir müssen auch zusehen, auch aus anderen Gründen, dass wir zu einer Dekarbonisierung kommen. Aber das in diesem Schreckgespenst, in diesem Schrecknarrativ zu bringen, ist vielleicht auch nicht unbedingt hilfreich. Natürlich ist es schon sehr merkwürdig, wenn so jemand wie der Herr Kleber im ZDF dann nach der Ahr-Katastrophe, bevor irgendjemand eine Analyse gemacht hat, schon feststellt, woran das liegt. Das ist natürlich im Grunde indiskutabel, dieses Verhalten von Medien in diesem Zusammenhang. Ist aber sicher im Sinne von Akzeptanz des Produkts nützlich.
Bleiben wir nochmal bei Ihrer Fachdisziplin. Wo es Klimarealisten gibt, da sind auch die Klimaidealisten nicht weit. Propheten des Untergangs haben Sie die mal genannt. Sie sprechen von Alarmismus, von Aktivismus. Was genau werfen Sie Ihren Kollegen vor?
Dass sie eben nicht differenzieren in dieser Hinsicht, wie ich es tue, sondern dass sie automatisch die schlechtesten Szenarien, die man irgendwie konstruieren kann, als Prognosen ausgeben. Dass sie jedes extreme Ereignis deuten als Folge des Klimawandels. Das, finde ich, geht tatsächlich zu weit, weil es auch letztendlich ablenkt, etwa von der Frage, wie dann eine vernünftige Vorsorge gegenüber Wetterextremen, also Klimaextremen, aussehen sollte. Ja. Also die Tatsache, dass wir in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen eben nicht ordentlich vorbereitet war auf ein Ereignis, das ungefähr 100 Jahre vorher schon mal geschehen ist, das ist natürlich schon ziemlich bedenklich.
Ja, aber hinter diesem Aktivismus, da steht ja oft die Überzeugung, wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist es zu spät. Wir müssen die Öffentlichkeit wachrütteln. Und das hat ja in gewisser Weise auch geklappt. Alle reden übers Klima. In vielen Ländern steht das Thema als Nummer eins auf der Agenda. Also haben wir Ihren aktivistischen, alarmistischen Kollegen nicht auch einiges zu verdanken?
Politisch gesehen vielleicht schon, wissenschaftlich nicht. Das ist ja was Verschiedenes. Ich meine, die Politik ist ein sozialer Prozess und die Wissenschaft ist ein sozialer Prozess, die andere Aufgaben haben, die sich voneinander unterscheiden. Und wenn man Politiker sein will, dann sollte man sagen, ich bin Politiker und sich auch als solcher darstellen in der Öffentlichkeit und sich nicht den Mantel umhängen mit der wissenschaftlichen Autorität. Ansonsten müssen wir aber auch nochmal sehen, dass wir hier in Deutschland davon überzeugt sind, dass es ein wichtiges Problem ist und dass wir unsere Emissionen mindern wollen. Das ist eine gute Sache und das kann man auch nur begrüßen, wenn dies geschieht. Andererseits, ob es das Problem löst, das ist eine ganz andere Geschichte. Und die Behauptung, dass die meisten Menschen in der Welt das Klimaproblem als Nummer eins ansehen, das halte ich für eine reine Behauptung.
Sondern?
Also es gibt Länder, in denen Armut zum Beispiel eine zentrale Frage ist. Es gibt Länder, in denen Hunger eine zentrale Frage ist. Und so weiter. Ja. Also es gibt 16 Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Klima ist nicht die Nummer eins auf dieser Liste. Es ist eines, aber es ist eben eines von 16. Also da würde man annehmen, dass in anderen Ländern andere Probleme, wie etwa die Entwicklung, die Versorgung mit Energie und dererlei Dinge einen weit größeren Stellenwert einnehmen als die Änderung des Klimas.
Herr von Storch, ich habe Sie nach Ihrer Position im Stamm der Klimawissenschaftler gefragt und von außen ist das so, verzeihen Sie mir das, da wirken Sie wie ein Solitär in der wissenschaftlichen Landschaft, ein Einzelgänger. Ist das so oder ist die Klimawissenschaft in Wirklichkeit viel heterogener, vielleicht auch zerstrittener, als es bei uns in der Öffentlichkeit ankommt?
Also, immer so. Es wird ja immer davon geredet, dass 97% der Klimawissenschaftler sich einig seien, wobei den meisten nicht qualifiziert wird, in welcher Frage. Tatsächlich besteht eine sehr weitgehende Einigkeit darin, dass wir sagen, erstens haben wir eine Veränderung des Klimas, das ist die Statistik des Wetters, die über den natürlichen Schwankungsbereich hinausgeht. Das heißt, wir müssen nach einer Ursache suchen für diese Klimaänderung, die nicht irgendwie Vulkane oder Sonne oder sowas sind. Und da finden wir dann als einzige wirkliche Erklärung die erhöhten Treibhausgasvorkommen in der Atmosphäre. Und da wir einigermaßen verstehen, wie das mit den Treibhausgasen funktioniert, wissen wir, wieso die erhöht sind, nämlich weil die Menschen emittieren im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit und dass, wenn keine politischen Eingriffe erfolgen, diese Emissionen in Zukunft deutlich weiter zunehmen werden, also auch der Klimawandel weiter zunimmt. Also in der Hinsicht, glaube ich, haben wir weitgehend Einvernehmen. Wenn aber dann gesagt wird, wir hätten Einvernehmen etwa in der Frage der Kipppunkte, davon kann keine Rede sein.
Das müssen Sie erklären. Was ist ein Kipppunkt?
Ja, auch das ist ein bisschen schwierig. Also genauer gesagt ist damit eigentlich gemeint, eine Veränderung, eine meist plötzliche Veränderung, die nicht mehr zurückgefahren werden kann, jedenfalls nicht in absehbarer Zukunft. Also so ähnlich wie, wenn ich einen Baum fälle, dann ist der umgefallen, den kann ich nicht wieder aufstellen. Auf keinen Fall. Ich kann zwar einen neuen Baum wachsen lassen, aber das dauert dann eine Weile, bis der wieder da ist. Und Kipppunkte sind, da redet man denn davon, dass der Golfstrom versiegt oder sowas in der Art und Weise. Da gibt es Spekulationen dazu, die sind auch akademisch interessant, aber die genießen keinesfalls Zustimmung durch die Mehrheit oder, ja, sagen wir mal, die Mehrheit der Klimawissenschaftler, wie etwa das Interview mit dem Max-Planck-Direktor Barotzke vor einigen Jahren im Spiegel deutlich gemacht hat.
Also das Bild ist diverser.
Das Bild ist diverse. Die Grundaussage, die ist unstrittig. Das heißt, auch irgendwelche Leute, die immer wieder kommen damit, dass das Ganze erstunken und erlogen ist, dass der Mensch das Klima ändert, das hat wissenschaftlich überhaupt keine Basis. Und das ist aber eine Wiederholung von, dass man sich unwohl fühlt mit dieser Erklärung. Und da man die Folgen nicht mag, kann man die Erklärung auch nicht leiden.
Also auf dem Stand des heutigen Wissens kann man am menschgemachten Klimawandel nicht mehr vernünftigerweise zweifeln.
Ja.
In der Corona-Pandemie, Herr von Storch, da haben wir erlebt, wie schwer es uns in Situationen existenzieller Bedrohung fällt, mit abweichenden Meinungen umzugehen. Das betrifft vor allem die sozialen Medien, aber auch die akademische Zunft selbst, wo einzelne Wissenschaftler plötzlich als nicht mehr satisfaktionsfähig galten. Diesen Hang zum Ausschluss, zu einem Freund-Feind-Denken, erleben Sie das in der Klimawissenschaft auch?
Eigentlich nicht so sehr. Nein. Also ich persönlich erlebe das eigentlich nicht. Dass so einige Leute vielleicht ein bisschen mehr Distanz zu mir halten und ich vielleicht zu anderen auch ein bisschen mehr Distanz halte, dem ist schon so, aber ich glaube, das ist normal im gesellschaftlichen Umgang miteinander.
Bei Ihnen persönlich kommt ja erschwerend hinzu, Sie haben eine Namensvetterin, Beatrix von Storch, Ihre Nichte. Ja. Die hat vor ein paar Jahren in ihre Familie eingeheiratet und ich habe es in der Vorbereitung auf diese Sendung gemerkt, jedem, den ich erzählt habe, ich treffe Hans von Storch, hat mich nach der AfD gefragt. Mit der haben Sie jetzt zwar inhaltlich nichts am Hut, Sie sind SPD-Mitglied, aber ich kann mir vorstellen, diese Verwandtschaft freundschaftliche Beziehung, die senkt das Ressentiment gegen Sie nicht unbedingt, oder?
Möglicherweise nicht, aber die Menschen, die mich kennen, die wissen ja, wie die Lage ist.
Ja. Zurück nochmal zur öffentlichen Rolle der Wissenschaft. Von uns Journalisten wird in der Pandemie oft verlangt, ihr dürft nicht die Forscher zu Wort kommen lassen, die eine Minderheitenmeinung vertreten, weil das Zweifel beim Publikum wecken könnte an dem, was Sie vorhin die 97% genannt haben, die sich in der Wissenschaft übereinstimmend auf etwas geeinigt haben. Dieser Vorwurf der False Balance, was halten Sie davon?
Ich würde meinen, diese Menschen haben ein merkwürdiges Verhältnis davon, was Demokratie darstellt und Minderheitenschutz. Also es ist unser aller gutes Recht, Unsinn zu reden. Auch als Wissenschaftler darf ich ab und zu mal Unsinn reden. Ich darf mich auch irren ab und zu mal. Ich sollte mich nicht immer zu irren, das macht schon nicht so gut. Aber ab und zu mal irren, ohne Irrtum gibt es auch keinen Fortschritt. Wenn man die Leute nicht aussprechen lässt, führt das nur zu einer Radikalisierung, zu einer Zuspitzung. Das heißt, man muss mit Minderheiten ordentlich umgehen. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Lehren, die wir aus unserer eigenen Geschichte, nicht nur unserer, ich meine jetzt nicht im Sinne von Deutschland, der europäischen Geschichte insbesondere, ziehen dürfen.
Aber wie erklären Sie sich diese Tendenz zum Ausschluss?
Ja, das ist tatsächlich interessant. Ich kann es mir eigentlich nicht gut erklären, weil das eigentlich man muss auf Minderheiten hören. Das heißt, ursprünglich waren die Minderheiten ja mal Atomkraftgegner und solche Leute. Auf die hätte man das ja natürlich auch anwenden können. Also aus was früher Minderheit war, kann ja Mehrheit werden, politische Mehrheit. Es geht ja nicht um Wahrheit hier, sondern es geht um politischen Willen. Und wie kommt es, dass man die ausschließen will? Die Tatsache, dass wir ordentliche Politiker haben mit einem klaren Bekenntnis zu demokratischen Systemen und so weiter, plötzlich davon reden, dass man die Demonstrationsfreiheit einschränken muss, weil das Idioten seien, die da demonstrieren, dann ist das natürlich schon äußerst bedenklich. Und ich würde meinen, es zeigt eigentlich vor allen Dingen, dass diese Damen und Herren eben doch keine guten Demokraten sind, sondern die Demokratie immer nur dann gelten lassen wollen, wenn diejenigen, die die Grundrechte wahrnehmen, wenn die der eigenen Meinung sind und nicht etwa als Idioten angesehen werden. Vielleicht sind ja auch tatsächlich viele Idioten dabei, aber auch Idioten haben Grundrechte.
Ein anderer Vorwurf, der kommt, wenn jemand den wissenschaftlichen Status quo in Frage stellt, man kriege sonst Applaus von der falschen Seite. Also in Ihrem Falle als Klimaforscher von den Klimaleugnern. Sehen Sie darin eine Gefahr?
Nein, also ich kriege keinen Applaus. Ich bin natürlich schon, hat manchmal jemand versucht, mich zu vereinnahmen, aber ich habe eben sehr deutlich gemacht, dass also an der Grundthese, dass wir A, einen Klimawandel haben, der über die natürlichen Schwankungen hinausgeht, und B, wir es nur erklären können aufgrund der erhöhten Treibhausgaskonzentrationen, dass daran nicht zu rütteln ist. Und damit werde ich für Skeptiker uninteressant.
In den SWR2-Zeitgenossen spreche ich heute mit dem Klimaforscher Hans von Storch. Herr von Storch, Sie sind dort aufgewachsen, wo andere Leute Urlaub machen, auf der Nordseeinsel Föhr, genauer in Wiek. War das eine Kindheit, wie ich sie mir vorstelle? Wenig Menschen, viel Natur?
Nein. Also das kommt auch an, was man Natur nennt. Es war natürlich viel mehr. Also mehr mit Doppel-E. Aber Natur eigentlich weniger. Ich meine, in den Zeiten war man ja nicht motorisiert und Fahrräder waren auch nicht so doll. Das heißt, man ist auch nicht groß herumgekommen auf der Insel, gerade wenn man so kurze Beine hat, die man als Kind ja hat. Das heißt, viel Natur hat man da, haben wir da eigentlich nicht gesehen, sondern es war eine Kleinstadt. Und besonders fasziniert hat mich natürlich der Schiffsbetrieb, die Schiffe, die jeden Tag vorbeifuhren nach Amrum, der Blick rüber auf die Halligen und der Hafen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt gewesen da, nicht so sehr Natur.
Ihr älterer Bruder, der wurde später Kapitän. Sie, Klimaforscher, war Ihnen das gewisserweise in die Wiege gelegt?
Nein, das nicht. Obwohl mein älterer Bruder, der inzwischen leider verstorben ist, der dann Kapitän wurde, mich wahrscheinlich schon irgendwie beeindruckt hat. Das war auch eine bemerkenswerte Persönlichkeit, das muss ich sagen.
Inwiefern bemerkenswert?
Quite a character. Also er wusste schon, was er tun sollte, und als Kapitän ist man ja so und so auf dem Schiff dann, solange das Schiff fährt, König an Bord und die höchste Autorität. Das hat er auch wahrgenommen.
Der junge Hans von Storch, wäre der denn Mitglied bei Fridays for Future geworden? Gebildet, aus gutem Elternhaus, also zumindest die sozialen Voraussetzungen hätten Sie ja erfüllt.
Ich glaube eigentlich nicht, denn ich bin seinerzeit auch nicht als Als ich eben so alt war, hatten wir ja die 68er-Generation und dann gab es natürlich auch durchaus einen massiven Zulauf zu Studentenorganisationen oder auch Schülerorganisationen, weniger wie SDS und sowas in der Art und Weise. Denen habe ich mich eben damals nicht angeschlossen, weil mir das irgendwie doch ein bisschen zu einfach erschien. Aber ich habe trotzdem mein Kapital Band 1 ordentlich gelesen und auch Was tun von Lenin und wie das, was da alles dazu gehört.
Also eine gewisse sozialistische Grundsozialisation haben Sie auch durchlaufen?
Ja, das habe ich bestimmt. Und ich meine auch, dass da allerhand Richtiges bei ist, dass man mit berücksichtigen muss. Nur sozusagen dann dieses Beharren darauf, ich habe Recht. Das ist, glaube ich, das, was mich tatsächlich stört, dass man die eigene Irrtumswahrscheinlichkeit ausspart.
Ja, darüber wird ja heute wieder.
Entschuldigung, ja. Nicht Irrtumswahrscheinlichkeit, sondern Irrtumsmöglichkeit.
Ja, darüber wird ja heute wieder geredet, über den Umbau unserer Gesellschaft hin zu einem Ökosozialismus. Also das Thema verlässt uns nicht.
Ja, ich meine, die Visionen, die es gibt, die tauchen natürlich immer wieder auch in neuen Formen auf. Und das ist ja auch gut so, denn die Gesellschaft soll ja nicht einschlafen. Ob es denn tatsächlich dazu am Ende kommt, das wird man sehen. Und wir sehen ja schon, dass wir jetzt etwa mit den Energiepreisen zu ganz erheblichen Problemen bekommen. Wir sehen auch die Entwicklung, dass Klimapolitik und Umweltschutz, also Naturschutz, nicht unbedingt parallel zueinander laufen, dass sich dort Konflikte entstehen, dass am Ende wir hoffentlich doch eine Dekarbonisierung bekommen, aber sie vielleicht weniger radikal ausfällt. Und es wird irgendwann vielleicht auch verstanden werden, dass die Verzichtsrhetorik, die man ja oftmals sieht, dass diese nicht zur Lösung des Klimaproblems führen kann. Weil es geht nicht um die Emissionen hier bei uns. Es geht um unser Wissen, wie man Emissionen vermeiden kann, vermindern kann. Das ist der Teil, den wir beitragen können zum Klimawandel. Ob wir nun hier weniger emittieren oder nicht, das ist für die globale Bilanz vom Kohlenstoffkreislauf ziemlich belanglos.
Zum Thema Verzicht, da habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht, das mir neulich begegnet ist. Es stammt von einer Frau, die sich Klimakommunikatorin nennt und die sagt, jeder Einzelne könne etwas gegen den Klimawandel tun. Konkret, Zitat, ein Kind weniger bekommen, ohne Auto leben, Flugreisen vermeiden, grüne Energie beziehen und vegetarisch oder vegan leben. Wenn diese Klimakommunikatorin mit ihren Vorschlägen zu Ihnen käme, Herr von Storch, was würden Sie der Frau sagen?
Ich kann die eigentlich nicht so recht ernst nehmen, weil ich würde ihr vermutlich Folgendes sagen. Das Klimaproblem besteht darin, dass wir derzeit in der Größenordnung zwischen 35 und 40 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre abgeben. Das eben schon so längere Zeit. Und dass wir eine Trägheit haben in dem System, das diese Emissionen erzeugt. Deutschland hat eine Emissionsleistung von weniger als einer Gigatonne, Europa irgendwie in der Größenordnung von 4 Gigatonnen. Das heißt, selbst wenn wir alle unsere Emissionen auf Null bringen würden in Europa, hätten wir immer noch Emissionen in der Größenordnung von 30 Gigatonnen und mehr. Das heißt, es ist wirklich das bringt nicht besonders viel. Wenn man akzeptiert, dass das Problem eben die globale Summe der Emissionen ist. Und ich würde ihr empfehlen, denk mal drüber nach, wie kriegen wir das denn hin, dass wir tatsächlich aus diesen 35 bis 40 Gigatonnen CO2 innerhalb der nächsten 30 Jahre null machen können. Nettoemissionen natürlich immer. Mhm. Und dann wird sie mir das nicht beantworten können, sondern sie wird mir dann mit leeren Phrasen antworten. Trotzdem muss jeder Einzelne dazu beitragen. Ich meine, Sie können auch die soziale Not vielleicht versuchen, dadurch zu lindern, dass Sie jedes Jahr einem Bettler einen Cent geben.
Ja, dahinter steckt ja auch ein ganz neues Menschenbild. Der Einzelne als Summe seiner Emissionen, die Menschheit als Gemeinschaft von Klimasündern.
Ja, natürlich sind das Menschen, die dahinter stehen, aber es ist global zu denken. Und wenn diese Frau sagt, nur ein Kind weniger. Das ist interessant, diese Formulierung, ein Kind weniger, nicht ein Kind überhaupt höchstens. Dann ist die Frage, werden die Menschen in anderen Ländern dem folgen? Wie weit wird das eigentlich durch unsere Eliten in Deutschland selbst vorgelebt? Und entscheidend ist natürlich, was geschieht in China, was geschieht in Indien, in dem wir eben doch ganz erheblich, oder in den USA, wo wir ganz erhebliche Emissionen und auch Emissionssteigerungen haben. Und man könnte natürlich sagen, auch dieser Frau, bist du denn der Meinung, dass die Ein-Kind-Politik, die in China betrieben wurde für viele Jahre, die erfolgreichste Klimaschutzpolitik war, die wir bisher auf dem Globus gesehen haben? Fragezeichen.
Auf der anderen Seite befriedigen solche Ratschläge ja ein verständliches Bedürfnis, nämlich sich nicht ohnmächtig zu fühlen angesichts des Klimawandels. Das Ganze nicht als Schicksal zu erleben, das über einen verhängt wird, sondern in eine Position des Handelns zu kommen.
Ja, und außerdem zeigt es, dass man selbst nicht schuld sein will an dem Desaster, das da auf einen zukommt. Ja, das kann ich schon verstehen, dass man das gerne möchte.
Was machen wir mit dem Gefühl, mit diesem Bedürfnis?
Ja, also entweder können wir das eben einfach bedienen, indem wir alle ein Kind weniger haben, kein Auto mehr fahren, vegan essen und so weiter. Das könnten wir ja machen in Deutschland, es hätte nur keine Wirkung auf das Klima. Jedenfalls keine nennenswerte Wirkung auf das Klima. Andererseits könnten wir uns natürlich auch fragen, was wäre denn eine effiziente Methode, mit dem Klimawandel umzugehen? Und dann würde möglicherweise rauskommen, oder ich meine, was dann rauskommen muss, ist, dass wir unser spezielles Potenzial, das wir in Deutschland haben, nämlich technischen Verstand, einsetzen sollten, um Technologien zu entwickeln und den Reichtum unseres Landes dazu einsetzen, um diese Entwicklung auch zu finanzieren, um spezifische Minderungsmaßnahmen zu ermöglichen, die dann wirtschaftlich so attraktiv sind, dass sie auch im Rest der Welt angenommen werden. Das können natürlich andere Länder genauso machen, nicht nur die Deutschen das können. Das heißt etwa eben die Energieverwendung in der chemischen Industrie, dass das eben elektrisch geschehen kann oder der Schiffsantrieb oder dererlei Dinge. Das heißt, wir könnten uns eben alle zusammentun und etwas in Gang setzen, was ich Apollo-Projekte nennen. In 10 Jahren fliegen wir zum Mond, sagte Kennedy. Also in 10 Jahren haben wir einen wirtschaftlich attraktiven Schiffsantrieb und wir alle, die wir genügend Geld haben, drücken pro Monat 200 Euro ab oder vielleicht auch 500 Euro, um dieses zu ermöglichen. Dann, meine ich, könnte man sich auch ganz gut fühlen und das hätte vielleicht tatsächlich eine Wirkung global gesehen. Das andere hat keine Wirkung, außer dass man egozentrisch sich selbst besser fühlt.
Dass man sich selbst besser fühlt und, Sie erheben da ja einen schweren Vorwurf, die Art und Weise, wie wir hierzulande über den Klimawandel reden, sei eine Neuauflage des Kolonialismus, eine Art, und das ist meine Formulierung, Klimakolonialismus. Können Sie das erklären?
Ja, wir sind ja offenbar der Meinung, dass wir durch unser eigenes Leben, also wie die besagte Dame eben ja illustriert hat, vormachen können der Welt, wie man die Welt rettet. Und das heißt, wir sind wieder mal die Vorbildlichen, die das Problem verstehen. Und dann müssen eben all diese braunen oder sonst wie farbigen Menschen werden das dann schon sehen, wenn wir denen das vormachen. Also wir leiten die Welt an, was richtig ist.
Wenn ich nochmal auf die technischen Veränderungen zu sprechen kommen darf, die Sie erwähnt haben, was die aktuellen Veränderungen des Klimas so gefährlich macht, ist ja, dass sie so schnell passieren. Was macht Sie denn so sicher, dass wir mit unserem technischen Fortschritt bei diesem Tempo mitkommen?
Also erst einmal, wir haben tatsächlich, der Klimawandel ist beschleunigt, aber dass wir das jetzt zum Beispiel sehen in den Waldbränden, also abgesehen von den lokalen Veränderungen, und Nichtanpassungen, die da sind, oder in den Überflutungen aller Art, das müsste erst nochmal gezeigt werden, dass dem tatsächlich so ist. Und wir müssen eben parallel zu diesen technischen Möglichkeiten der Minderung der Emissionen gleichzeitig auch viel stärker darüber nachdenken, wie wir dann eine bessere Anpassung an die nicht vermiedenen Klimaänderungen hinbekommen.
Also das ist die Losung, Anpassung statt Verzicht?
Nein, also verzichten kann jeder, wie er will. Das nützt nur nichts. Aber die Lösung meiner Meinung nach müsste sein, die Emissionen mindern, soweit es geht, technische Voraussetzungen schaffen, dass auch anderswo diese Minderung realisiert wird, und zwar in einem starken Maße. Andererseits wissen wir, dass wir den Klimawandel nicht völlig vermeiden können. Wir haben ihn ja auch schon teilweise, auch wenn er sich noch weiter entfalten wird, dass wir auf die Folgen dieser Änderungen uns vorbereiten durch geeignete Maßnahmen. Und ich denke, da ist die Geschichte im Ahrtal ein sehr gutes Beispiel.
Ja. Eines ist ja sicher, unser Strombedarf, der wird in den nächsten Jahren nochmal steigen mit all den E-Autos auf unseren Straßen. Gleichzeitig will jetzt die Ampelregierung im Rahmen der Energiewende bis 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen. Ein Thema mit Zündstoff. 80% des Stroms sollen dann aus erneuerbaren Energien kommen. Schaffen wir das?
Ich weiß nicht. Ich bin kein Experte dafür, aber ich habe da schon meine Bedenken.
Welche?
Dass es nicht gelingt, dies mit den 80% hinzukriegen. Wenn es gelingen würde, würde ich mich freuen. Ich meine, das muss eben einfach realisiert werden. Und ich muss eben dann so viele Windmühlen haben oder so viele Solardächer haben. Die müssen effizient sein. All dieses kriegen wir das hin, auf die Reihe. Das weiß ich nicht.
Manche bereuen ja jetzt schon den Ausstieg aus der Kernkraft. Im Stillen, laut traut sich das ja kaum einer zu sagen. Wir verzichten freiwillig auf eine Stromquelle, die uns helfen würde, unsere ambitionierten CO2-Ziele zu erreichen und die um uns herum in Europa weiter genutzt wird. Wie schauen Sie auf diese aktuelle Debatte um die Kernkraft?
Das ist ein ziemlich spezielles deutsches Problem, scheint es zu sein, dass wir der Meinung sind, wir können es uns trotz der negativen Perspektive für den Klimawandel leisten, einen deutlichen Anteil von Emissionen zu haben, der mit Hilfe von Kernkraft vermeidbar wäre. Und zwar deshalb, weil man glaubt, die Gefahren, auch langfristigen Gefahren, etwa durch den Müll, den Atommüll, dass sie gravierender sind als das, was der Klimawandel tut. Das muss ja offenbar so sein, sonst würde man ja so nicht argumentieren. Ob das dann richtig ist oder nicht, das sei dahingestellt. Andererseits ist das ist ja das Urthema der Grünen, die Kernkraft. Die sind ja auf das Klimathema viel später eingestiegen. Nämlich erst ernsthaft, nachdem das Atomthema für sie soweit gelöst war. Also es ist ja nicht richtig, dass man sagen würde, die Grünen hätten von Anfang an das Klimathema als ein dominantes Thema begriffen. Dem ist ja nicht so. Also ob das nun klug war oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich fürchte, es läuft darauf hinaus, dass wir aus der Kohle aussteigen und dann im erheblichen Maße Strom aus den Nachbarländern kaufen werden. Und wie der denn dahergestellt wird, das ist dann eine andere Geschichte.
Also dass wir eine Hintertür finden.
Ja, wenn plötzlich kein Strom mehr da ist, dann gibt's Ärger, das bin ich ziemlich sicher. Andererseits könnte man natürlich sagen, lass uns doch mal ansehen, wie sich die Technik der Kernenergie entwickelt hat, also was die Chancen von Gauss angeht, also Kernschmelzen angeht, oder auch was die Verwendung von Atommüll angeht. Da soll es ja neue Entwicklungen geben, das kann ich so nicht so gut übersehen.
Aber halten Sie das für vorstellbar, dass so eine nüchterne, realistische Diskussion über die Nutzung von Atomkraft in Deutschland möglich ist?
Nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre. Andererseits ist es aber auch so, dass irgendwann mal auch diejenigen, die jetzt Kinder sind, sagen werden, also was die Alten da gemacht haben, die Alten sind die Jugendlichen jetzt, das war doch ziemlicher Blödsinn, wie also bisher hier jede frühere Kindergeneration das gemacht hat. Also insofern, dies wird ja nicht ewig so weitergehen, sondern irgendwann mal wird ja dann wieder ein Generationskonflikt auftreten, wobei die Jungen feststellen, die Alten sind Deppen, wir können das besser, und die Alten in einiger Zeit sind jene, die heute aktiv sind.
Mhm. Wenn aber derart ideologisch gestritten wird, wie jetzt zum Beispiel in Fragen der Atomkraft, dann ist ja auch die Frage, wie gestaltet man eigentlich den Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft, die wir alle haben wollen, möglichst friedlich? Also um nochmal eine Parallele zur Corona-Pandemie zu ziehen, wie gehen wir mit denen um, die beim Großprojekt Klimaschutz nicht mitmachen wollen, die sich verweigern?
Da haben Sie eine sehr gute Frage gut gestellt und ich kann Ihnen da keine Antwort geben. Letztendlich kann eigentlich der Umgang mit Minderheiten nur gelingen, wenn man einen gewissen Respekt aufbringt, denen gegenüber. Das heißt nicht, dass man denen dann folgt, aber dass man zumindest sagt, ja, also die Argumente, die ihr vorbringt, die werden wir gemeinsam diskutieren. Und wenn ich mir das jetzt ansehe mit der Kernenergie, so die Reaktionen lese, etwa Facebook oder so, dann ist es so, dass apodiktisch gesagt wird, Kernenergie ist schlecht, das kann man auf keinen Fall tun. Fertig. Was eben bedeutet, dass Franzosen und Finnen offensichtlich Idioten sind, die Dinge machen, die ganz offensichtlich idiotisch sind, was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist. Also hier, es gehört auch ein bisschen dazu, dass man sich mal neben sich stellt und vielleicht ein bisschen bescheidener ist in seinem Wahrheitsanspruch.
Wie würden Sie das denn im größeren Kontext sehen? Ist die Corona-Pandemie eine Art Testlauf für den Klimawandel?
Sagen wir so, man könnte vielleicht eine Parallelität sehen in der Politik von Corona und Klimawandel. Aber in den Phänomenen selbst, die sind ja ganz verschieden, die da sind, nicht. Und also ich fand es zum Beispiel besonders erfrischend, wenn der Herr Drosten im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie immer wieder darauf hingewiesen hat, die Politik, die politischen Entscheidungen liegen bei der Politik, nicht bei den Virusexperten.
Eine Art von Demut.
In gewisser Hinsicht schon. Dass er gesagt hat, also ich kann euch sagen, was wir sicher wissen, ich kann euch sagen, was ich so spekuliere, aber die Entscheidungskompetenz liegt bei der Politik. Und einen zentralen, für mich, Fehler, den Frau Merkel gemacht hat, ist das Gerede von der Alternativlosigkeit, weil es bedeutet, wenn es durch die Faktenlage alternativ ist, dies oder jenes zu tun ist, dann hat der Prozess Politik nichts mehr zu sagen. Es gibt keine Politik mehr, es gibt keine Interessenausgleiche mehr, es gibt keine Konflikte zwischen sozialen Interessen, die es aber natürlich fortgesetzt gibt. Und das Ausschalten dieses Bereichs, das heißt auch das Mundtotmachen von Minderheiten, das tatsächlich kann auf Dauer in einer demokratischen Gesellschaft nicht gut gehen.
Das heißt, diese Art von Demut, die Sie bei Herrn Drosten sehen, die würden Sie Ihren Kollegen in der Klimawissenschaft auch empfehlen?
Genauer gesagt, jenen, die von den Medien geliebt werden.
Herr von Storch, werden Sie von den Medien geliebt?
Nein.
Warum nicht?
Das weiß ich nicht. Das ist so ein Problem mit der Liebe, ne? Nein, meine Story ist eigentlich nicht so attraktiv. Sie ist nicht so eingängig, sie ist nicht so konsistent mit dem Zeitgeist. Es ist weniger so, dass dann der Zuhörer oder Zuschauer sagen kann, ja, das stimmt schon, das habe ich auch immer schon so wahrgenommen. Es freut mich, dass jetzt ein Wissenschaftler das auch mal explizit sagt, dass ich recht habe.
Ja, es ist eine skeptische Geschichte.
Wissenschaftler sind skeptisch, gute Wissenschaftler.
Ja. Wer dann noch eine Rolle spielt bei diesem Thema Klimaschutz, Klimawandel, das sind die Klimaaktivisten. Und da hat einer vor kurzem im Gespräch mit dem Spiegel eine dreifache Radikalisierung prophezeit. Eine Radikalisierung der Klimakrise, eine Radikalisierung der Ignoranz, weil wir das Problem weiter verdrängen werden, und eine Radikalisierung der Klimaproteste. Zitat, zerstörte Autos, Sabotage an Gaskraftwerken, also sprich militanter Widerstand. Was meinen Sie, steht uns da noch bevor?
Also, dass der Klimawandel sich weiter entwickeln wird, das ist, glaube ich, unstrittig. Es geht natürlich darum, wie stark. Und wir haben die Möglichkeiten, die Geschwindigkeit des Klimawandels zu mindern. Ich glaube nicht, dass wir eine Möglichkeit haben, das Pariser Ziel zu erreichen. Aber wenn dies geschehen würde, würde ich mich natürlich freuen. Zweitens, die Ignoranz ist, glaube ich, eine Konstante in der gesellschaftlichen Entwicklung. Also die ist ziemlich breit verbreitet. Und ob dieser Mensch, der das da im Spiegel gesagt hat, weniger ignorant ist als die meisten anderen, das sei mal dahingestellt. Und das Dritte, dass wir eine Radikalisierung bei den Aktivisten erleben könnten, das halte ich für möglich, ja. Klar. Ich meine, wir konnten das sehen bei der Bader-Meinhof-Gruppe, die ja wohl auch solche ähnlichen Visionen hatte. Und ich kann es mir auch bei Rechtsradikalen vorstellen. Also das ist kein spezifisches Klimathema, sondern es ist das, wenn Jugendliche unter der Last von Sorgen sind und von Perspektiven und glauben, sie haben die richtige Antwort und dann ungeduldig werden, weil nicht das geschieht, was sie meinen, was offensichtlich ist, dann kann da eben eine Radikalisierung rauskommen. Und das kann im Klimageschäft passieren, das kann aber auch in anderen Geschäften passieren.
Aber ich höre daraus, Fridays for Future hat nicht die richtigen Antworten.
Also ich wollte jetzt nicht hier spezifisch über Fridays for Future reden. Dass diese jungen Menschen wirklich beunruhigt sind, das ist wirklich so. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Jugendliche, die das nicht sind. Also es ist ja nicht so, dass die nun wirklich eine Mehrheit darstellen, aber sie werden eben wiederum sehr von den Medien geliebt, weil sie interessant sind. Gestern Abend in der Tagesschau durfte eine Aktivistin sich zu den Klimathemen äußern. Es war sozusagen außerhalb der politischen Parteien die einzige Person, die sich da äußern durfte. Die sind ernsthaft bewegt, aber dass sie nur besonders kompetent seien, das würde ich nicht sagen.
Mhm. Aber Herr von Storch, wenn das so ist, also wenn der Kampf gegen den Klimawandel zu einer Belastungsprobe für die Demokratie wird, für unsere offene und liberale Gesellschaft, wenn Aktivisten eben von einer Klima-RAF sprechen, wovon wird es denn dann abhängen, ob wir diese Belastungsprobe bestehen?
Auch das ist für mich sehr schwierig zu beantworten. Und ich kann das nur spekulativ tun. Also ich würde sagen, im Wesentlichen ist es die Kultur des Diskurses, die hier helfen kann. Wie gut diskutieren wir miteinander? Wie gut hören wir einander zu? Wie weit lassen wir Leute zu Wort kommen? Und das, meine ich, tun wir vielleicht in einer unzureichenden Art und Weise. Das heißt, Es geht eigentlich um die grassierende Besserwisserei in unserem Lande. Auf welcher Seite auch immer. Ich meine jetzt auch die Corona-Spaziergänger sind ja ebenfalls gleichartige Besserwisser. Das heißt, das eigentliche Problem ist die Besserwisserei.
Und die Frage, wie kommen die Leute aus ihrer Blase heraus? Wie führt man das Ganze wieder zusammen? Wie stellt man diesen Diskurs eigentlich her?
Ja, das ist sozusagen für mich mehr oder weniger das Gleiche, nicht? Also wenn ich in der Blase bin, dann kann ich Besserwisser sein. Wenn ich nicht in der Blase bin und weiß, da sind andere da draußen, die vielleicht für mich zunächst mal merkwürdige Ideen haben, aber ich respektiere sie trotzdem, dann ist die Blasenbildung schon sehr viel schwieriger.
Aber wer steht da Ihrer Meinung nach in der Pflicht? Die Wissenschaft, die Medien, die Politik?
Die Gesellschaft. Steht da, die Wissenschaft kann das nicht leisten. Und die Wissenschaft ist Teil der Gesellschaft. Und die Wissenschaft gibt es ja so und so nicht in dem Sinne. Und wir alle unterliegen dem Zeitgeist. Wissenschaft ist auch ein sozialer Prozess, spiegelt das wieder, was in der Gesellschaft gedacht und gehandhabt wird. Da ist es die Gesellschaft des Ganzes. Also wir alle sind angehalten, hier zu einer etwas kühleren Betrachtungsweise zu kommen, vielleicht ist das gar nicht möglich, indem wir etwas differenziert auf die Dinge sehen und uns doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was ist es denn eigentlich? Und die Möglichkeit ins Auge fassen, der andere könnte vielleicht doch recht haben.
Herr von Storch, wenn Sie unserem Kanzler Olaf Scholz, den Sie ja, soweit ich weiß, sehr schätzen, für die nächsten 4 Jahre einen Tipp mit auf den Weg geben könnten in der Klimafrage, was wäre das?
Ja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich A, akzeptieren, dass das Klimaproblem ein globales Problem ist. Wenn wir den Klimawandel begrenzen wollen, dann müssen wir die globalen Emissionen herunterbringen, idealerweise auf Null bringen, innerhalb einer knapp bemessenen Zeit, überall auf der Welt. Also die deutschen CO2-Moleküle sind nicht irgendwie interessanter als die indischen. Also wenn das zunächst mal akzeptiert wird, dann ist auch klar, es geht darum, dass wir 35 bis 40 Gigatonnen CO2 pro Jahr weniger emittieren innerhalb der nächsten 30 Jahre. Dies kriegen wir durch Verzicht und gutes Zureden und vorbildliches Leben mit Deutschland nicht hin, sondern wir müssen versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, dass es anderen Menschen in der Welt wirtschaftlich attraktiv erscheint, klimaneutral oder klimafreundlich zu leben. Also nicht aus moralischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, denn das ist die entscheidende Triebfeder für menschliches Handeln, meiner Meinung nach. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir solche, was ich vorhin schon mal sagte, Apollo-Projekte in Gang bringen, indem wir sagen, vielleicht in Arbeitsteilung mit anderen europäischen und nicht nur europäischen Ländern, wir konzentrieren uns darauf, jene Technologie, und ich sage jetzt mal, weil ich Hamburger bin oder Schleswig-Holsteiner bin, emissionsfreien Schiffsantrieb, zu erlauben. Dazu können wir alle einzeln beitragen, indem wir zum Beispiel eine freiwillige Abgabe leisten, also indem wir sagen, wir zahlen für die Entwicklung von diesen emissionsfreien Schiffsantrieben. Wir können aber auch noch was anderes machen. Wir können nämlich zum einen sagen, und das tun auch tatsächlich ziemlich viele schon, wir stellen uns bereit, um eine vielleicht noch nicht ganz ausgereifte Technologie zu entwickeln, wie zum Beispiel Elektroautos oder sowas, die dann mit unseren Erfahrungen marktreif werden. Das heißt, wir finden die Kinderkrankheiten raus, wir ermöglichen eine Massenproduktion, sodass dann auch die Produktionskosten so werden, dass dann andere Menschen in der Welt diese Kosten auch tragen werden. Und drittens können wir jeder für uns darauf verzichten, St. Florian anzurufen. Das heißt, dass wir verhindern, die Entwicklung und Erprobung von klimafreundlichen oder klimaneutralen Technologien, weil wir das nicht in unserem Hinterhof haben wollen. Also ich denke jetzt an den Bau von Bahntrassen in Hamburg etwa, was die Anbindung von Skandinavien angeht oder Ähnliches. Das heißt, wir können tatsächlich im Einzelnen durchaus eine ganze Menge tun, eben im Sinne von einer Förderung von Technologie und auch Organisation. Das sollten wir befördern. Und es geht übrigens einher auch mit einem Verzicht. Das heißt, die protestantische Tugend des Verzichtens kann man hier auch gut einbringen. Wenn ich auf St. Florian verzichte, dann nehme ich es eben hin, dass zugunsten eines höheren Gutes ich Nachteile habe. Das ist eben zum Beispiel prompt im Hinterhof wegen Windanlagen, dass ich weniger für den Konsum ausgeben kann und schöne Reisen, weil ich eben regelmäßig Geld abgebe zur Entwicklung von diesen Technologien oder dass ich Technik einkaufe, von der ich meine, die ist eigentlich zu teuer und noch nicht ausgereift. Also wir hätten schon Möglichkeiten, das zu tun, aber es hat nicht diesen süßen Geruch des Verzichts, den wir heutzutage haben.